Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Denkmalzeit. Wir befinden uns in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, denn heute wird ein spektakulärer archäologischer Fund, ein Radkreuz aus dem 10. oder 11. Jahrhundert, präsentiert.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Anders als vor ein paar Jahren haben wir heute gar kein Gold, das wir präsentieren, sondern nur schnöde Bronze. Umso mehr freue ich mich, dass aber der Zuspruch, ich würde sagen, fast höher ist als damals, als wir die keltischen Regenbogenschüsselchen präsentiert haben hier. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich begrüße sehr herzlich auf dem Podium Frau Ministerin Manja Schüle. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Schopper, den Landesarchäologen des Landes Brandenburg. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Wemhoff, Landesarchäologe aus Berlin. Ebenso Herrn Goldmann vom BLDAM und last but not least natürlich diejenige, wegen der wir heute hier sitzen, Frau Rangnow, die Finderin dieses Stückes. Ich würde Frau Ministerin bitten zu beginnen und freue mich auf eine spannende Pressekonferenz.
Sehr gerne, meine sehr geehrten Damen und Herren. Toll, dass der Fund von Frau Rangnow so viel Interesse bei den Journalistinnen und Journalisten aus unserem Bundesland weckt. Herr Breiding hatte schon gesagt, nach dem Keltengold, was 2021 gefunden wurde, ist es der nächste spektakuläre archäologische Fund, den wir Ihnen heute in der Staatskanzlei präsentieren dürfen. Es geht um ein kleines Stück Bronze und selbstverständlich ist es kein kleines, schnödes Stück Bronze. Lieber Stefan Breiding, ich nehme das jetzt mal als Interpretation deiner großen Assimilation zu Brandenburg. Wir sind ja immer etwas bescheiden, sondern es ist ein frühchristliches Radkreuz aus dem 10. oder 11. Jahrhundert und es passt haargenau in eine Gussform, die vor 40 Jahren gefunden wurde. Haargenau, nämlich in das Spandauer Kreuz. Und das Spandauer Kreuz, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist natürlich keine Autobahnfalle, wie man es sich vielleicht auch denken könnte, sondern ist der berühmte Fund einer Ausgrabung und erzählt, dass die Christen schon viel früher in dieser Region, in unserer Region lebten, als wir vielleicht angenommen haben. Und der neue Fund, also das passende Gegenstück nunmehr nicht aus Spandau, sondern aus dem Havelland, erzählt auch davon, wie sich Wege kreuzen können. Es erzählt spannende Geschichten, wie das Kreuz gefunden wurde, die verblüffende Verbindung selbstverständlich zur Gussform aus dem Spandauer Burgwall und wie die Handelsverbindung von damals waren. Für die Fachwelt, und jetzt gucke ich mal die Fachwelt an, ist das natürlich ein wahrer Glücksfall. Diese Entdeckung zeigt nämlich, dass das Havelland nicht Randgebiet frühchristlicher Mission war, sondern dass hier die Glaubenskultur schon im 10., 11. Jahrhundert sehr lebendig war. Und vielleicht kann man die frühchristliche Geschichte der Region ja auch neu schreiben. Ich freue mich auch sehr, dass das Erzbistum heute zugegen ist. Kreuze sind Symbole. Und dies ist natürlich ein Symbol des Glaubens und ein Zeugnis der Frühgeschichte unseres Landes. Und man könnte auch pathetisch politisch werden. Es ist die Verbindung zwischen Spandau und dem Havelland oder zwischen Berlin und Brandenburg, einer Region, die ganz offensichtlich früher schon miteinander verbunden wurde. Aber das kleine Kreuz steht auch für eine andere Geschichte, denn es wurde nicht im Rahmen einer regulären Grabung gefunden, sondern von einer ehrenamtlich aktiven Bodendenkmalpflegerin, die hier auf unserem Podium heute sitzt, nämlich Juliane Rangnow, die engagiert und natürlich im Austausch mit unseren Profis in erheblichem Maße mit ihrem Fachwissen und vor allen Dingen mit dem Ausleben ihres Kindheitstraumes, das durfte ich auch gerade erfahren, hier ausgesprochen wertvolles Material nicht nur gefunden hat, sondern auch gesichert hat. Ihnen ist es zu verdanken, dass diese beiden Fundstücke, sowohl die Gussform auf der einen Seite als auch das Kreuz auf der anderen Seite, einander nach 1000 Jahren wieder begegnen und ein gemeinsames Kapitel der Frühgeschichte erzählen. Und Ihr Fund, dieses kleine Kreuz im Speziellen, war für Sie sicherlich auch der Fund Ihres Lebens, obwohl Sie am Anfang gar nicht, wir haben uns gerade unterhalten dürfen, obwohl Sie am Anfang das gar nicht so für sich interpretiert hatten, sondern Sie haben gesagt, aber das können Sie gleich selber erzählen, dass Sie sich über andere Funde auch sehr freuen und dass Sie vor allen Dingen auf der Suche nach einem Fund sind, was man nicht mit einem Metalldetektor wird finden können auf den Äckern, den brandenburgischen Äckern. Aber dass Sie seit vielen Jahren, seit 2019, ihre komplette Freizeit als ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin verbringen. Dafür kann ich Ihnen nur von Herzen danken. Und es ist ja nicht so, dass man einfach nur über einen Acker geht mit einem Metalldetektor, wie sich das vielleicht eine Ministerin vorstellt, sondern Sie gehen in Archive, Sie recherchieren, Sie gucken sich alte Karten an, Sie beschäftigen sich mit der Geschichte und dann gehen Sie los, sehr konzentriert, sehr behutsam und sehr erfolgreich, wie wir heute feststellen dürfen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Fund und ich freue mich wirklich auf das Podium und all das, was ich gleich noch erfahren werde oder darf und gebe zurück an Stefan Breiding.
Herzlichen Dank und ich gebe natürlich nach dieser wunderbaren Überleitung direkt an die Finanzen weiter an Frau Rangel.
Ich habe jetzt nicht viel vorbereitet, aber ja, es geht jetzt viel um den Fund, der hier ausgestellt ist. Und wie schon erwähnt, es ist nur ein Fund von vielen, die von diesem Fundplatz stammen. Und im ersten Moment war das gar nicht so klar, was man da eigentlich in Händen hält. Das wurde mir dann erst bewusst auch in Abstimmung mit anderen ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern. Wir sind ja da auch ganz gut vernetzt und tauschen uns aus zu den Funden und was könnte es sein und weiß jemand mehr. Und ein befreundeter ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, der wies mich dann darauf hin, dass es diese Gussform ja gibt im neuen Museum. Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte, ja, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Das muss zusammengehören. Das scheint ja wirklich ja, ein toller Fund zu sein. Und da habe ich mich natürlich gefreut, dass das von diesem Fundplatz auch stammte, von dem so viele schöne Funde auch kommen. Und die größte Freude ist eigentlich immer, wenn man da den richtigen Riecher auch hat und durch die Landschaft zieht und denkt, ach, hier könnte mal was gewesen sein und dann tatsächlich Indizien dafür findet in Form von Keramik, von Scherben, auch anderen Gegenständen und sei es ein kleines Eisenmesser, Alltagsgegenstand, den man da in Händen hält und dann weiß, es hatte zuletzt jemand in der Hand vor Hunderten von Jahren und das hat wie diese Anhänger irgendeine Bedeutung für denjenigen gehabt, für den Träger gehabt und man fragt sich, ja, wie hat derjenige wohl gelebt, wie hat der, ja, geliebt, gelitten, Sorgen gehabt, Freuden gehabt vor hunderten Jahren. Wie mag das Leben von dem gewesen sein? Und es ist schon sehr spannend. Wurde schon erwähnt, ich wollte eigentlich in der Kindheit immer Archäologin werden. Habe mir den Traum dann sozusagen jetzt im Nachhinein noch als ehrenamtliche Hobbyarchäologin sozusagen erfüllt und ziehe nicht die gesamte freie Zeit, aber im Rahmen des Möglichen durch die Gegend auf der Suche nach archäologischen Fundplätzen und Funden. Danke.
Herzlichen Dank, Frau Rangnow. Und dann würde ich quasi vom Fund zur Einordnung an Herrn Goldmann übergeben.
Ja, danke schön auch von mir. Herzlich willkommen. Tatsächlich vielleicht erstmal grundlegend, in welcher Zeit wir uns jetzt bewegen mit diesem Fund, mit diesen beiden Funden muss man ja sagen. Also wir kommen hier in den Bereich des sogenannten slawischen Mittelalters. Das ist sozusagen eine Sonderform des Frühmittelalters bzw. des Hochmittelalters im nordöstlichen Europa bzw. eben insbesondere auch in Nordostdeutschland, das heißt eben auch den heutigen Bundesländern Brandenburg und Berlin. In dieser Region wandern eben slawischsprachige Gruppen um das Jahr 700 nach Christus ein in eine relativ verlassene Region, in der also die meisten der vorherigen Siedler nicht mehr leben. Und diese slawischen Siedler hinterlassen dann in den folgenden ungefähr 500 Jahren einen sehr reichen Fundus an kulturellen Hinterlassenschaften, nicht nur in den 500 Jahren, die darauf folgen, muss man sagen, denn wir haben ja auch heute noch in Brandenburg und auch in Sachsen lebende eben Minderheiten, die sogenannten Sorben, die diese Kultur bis heute im Grunde weitertragen, in Form ihrer Sprache, aber auch ihres ganz normalen Lebens. Jetzt zurück zum Mittelalter und eben dieser speziellen Kultur des slawischen Mittelalters. Wir haben es da mit einer Religion zu tun, die eben wie die meisten Religionen in dieser Zeit in der ganzen Region Nordosteuropas noch nicht christlich ist, sondern eher polytheistische und naturreligiöse Züge trägt. Allzu viel, muss man sagen, wissen wir nicht darüber, denn die Slawen haben uns leider keine schriftlichen Quellen über ihre eigene Religion hinterlassen. Der Wissensstand ist im Grunde genommen basierend auf den Schriftquellen, die uns dann wiederum die christlichen Missionare aufgeschrieben haben. Wir kennen ein paar wenige Elemente eben auch aus der Archäologie, aber archäologisch Dinge über Religion zu sagen, ist immer außerordentlich schwierig, weil es in der Regel dann ja nicht dran steht. Wir wissen aus den historischen Quellen, aber auch aus den archäologischen Quellen, dass die Region während des 10. Jahrhunderts dann in den expansiven Fokus des Ostfränkischen Reichs gerät, also des Vorläufers des späteren Heiligen Römischen Reiches, die dann also in den Jahren 928 bis 934 unter Heinrich I. diese Regionen erobern, die meisten Stämme, die hier leben, also gewaltsam unterwerfen und dann Markgrafschaften und Bistümer einrichten, die also im Grunde genommen eine Integration in das Ostfränkische Reich betreiben. Es ist relativ schwer zu sagen, wie weit die Christianisierung zu diesem Zeitpunkt wirklich vorangeschritten ist. In den offiziellen Quellen ist es im Grunde genommen mit der Einrichtung von Bistümern offiziell, kann man sagen, christianisiert. Ob allerdings das Christentum jeden einzelnen slawischen Siedler im Land erreicht hat, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass es den meisten der hier lebenden Bevölkerungsgruppen offenbar nicht gefallen hat. Denn sie haben sich dann 983 gewaltsam erhoben im sogenannten Lutizenaufstand, der also innerhalb von einem Jahr im Grunde genommen diese ganze Reichsintegration inklusive der Bistümer hinwegfegte. Auch wenn die Bistümer zum Beispiel weiterhin auf dem Papier Bestand hatten und die Region weiterhin eben als Teil von Bistümern betrachtet wurde von der katholischen Kirche und es auch im 11. und 12. Jahrhundert immer wieder Missionsbemühungen gab, unter anderem zum Beispiel von Otto von Bamberg. Aus dieser Zeit haben wir aber insgesamt archäologisch nur sehr, sehr wenige Spuren des Christentums. Und eine von den ganz bekannten Ausnahmen ist eben diese bekannte Gussform, die Frau Ministerin bereits erklärt hat, die eben 1983 bei den großen Ausgrabungen durch das Land Berlin auf dem Spandauer Burgwall gefunden wurde, unter Leitung von Adrian von Müller, und die eigentlich direkt nach Fund auch ein ganz wichtiges, als wichtiges Symbol erkannt wurde und damals dann auch gleich zu einem wichtigen kulturellen Symbol für die Kirche Westberlins wurde. Die Ausgräber, also insbesondere Herr von Müller, hat es dann in seinen Publikationen, die ja bis heute eigentlich im Grunde genommen Stand der Forschung zu diesem Fundplatz sind, dann datiert in den Zeitraum ungefähr 980 bis 983, also unmittelbar vor diesem slawischen Aufstand, soll die Gussform in direkter Nähe von einem Gebäude gefunden worden sein, das als christliche Kirche interpretiert wurde. Man muss jetzt dazu sagen, es hat natürlich in den letzten Jahren auch wieder immer wieder umfangreiche Grabungen gegeben durch das Landesdenkmalamt Berlin, die jetzt aktuell auch ausgewertet und die Publikation vorbereitet werden. Und wir sind da sehr gespannt, was in den nächsten Jahren dann eben unter Leitung von dem Herrn Dr. Uwe Michers dann und dem Team vom Landesdenkmalamt da eventuell auch an neuen Erkenntnissen zum Burgwall kommen wird und eventuell eben auch zu dieser Schicht, in der die Gussform gefunden wurde. Die Gussform ist dann eben ganz lange auch als bekanntes Ausstellungsstück im Museum zu sehen gewesen, einfach weil es eines der ganz wenigen Symbole dieser frühen Christianisierung war. Und deswegen hat es uns doch alle, auch die ganze Fachwelt, sehr, sehr überrascht, als Frau Rangnow dann einen Fund präsentieren konnte, 40 Jahre später und 50 Kilometer entfernt ungefähr, der also auf den ersten Blick schon sehr auffällig nach diesem Kreuz aus der Gussform aussah und dann tatsächlich nach der Restaurierung und der Überprüfung dann im Neuen Museum in Berlin zeigte, dass diese Gussform also genau zum Kreuz passt, beziehungsweise umgekehrt. Wir haben es also mit einem sehr filigranen Radkruzifix zu tun. Wir haben es gerade gesehen, mit einer eben stark stilisierten Menschenfigur, die selbst eigentlich das Kreuz darstellt. Also ein eigenes Kreuz ist gar nicht weiter erkennbar. Was wir jetzt an dem Neufund eben sehen können, sind einige Details in der Oberflächenbearbeitung, die man an der Gussform noch nicht erkennen konnte. Wir haben es also nicht einfach nur, sage ich mal, mit einem Abguss zu tun, der ein schlichtes Massenprodukt ist, sondern das Objekt ist hinterher noch einmal eben sehr liebevoll bearbeitet worden. Aber trotzdem, es passt immer noch, auch nach 1000 Jahren im Boden, in die Gussform. Und das ist schon eine kleine archäologische Sensation, wenn man sowas findet. Die Einordnung des Fundes selbst ist gar nicht so einfach, denn es gibt eigentlich keine direkten Vergleichsfunde, also kunstgeschichtlich jetzt. Das Radkreuz selbst als Symbol ist relativ alt. Das gibt es bereits seit der Bronzezeit und ist in ganz Europa immer wieder in verschiedenen Kontexten zu sehen. Im Grunde genommen dann auch bis ins spätere Mittelalter oder auch bis in die Neuzeit. Die keltischen Kreuze aus Irland sind ja recht bekannt. Wir haben immer wieder vergleichbare Objekte aus dem ostslawischen Kontext, die dann aber deutlich später datieren, wie jetzt hier die abgebildeten Stücke aus der westlichen Ukraine. Und es gibt aber auch entsprechend ähnliche Stücke aus deutlich älteren Kontexten. In dem Fall sind es jetzt in Durchbruchtechnik gefertigte kreuzförmige Radanhänger, die aus Gräberfeldern aus dem awarischen Bereich, also dem heutigen Ungarn, kommen und aber ins 7. bis 8. Jahrhundert datieren. Und unser Stück, soweit wir das bis jetzt sagen können, liegt im Grunde genau in der Mitte, räumlich auch, aber eben auch zeitlich und scheint sich eben in eine Tradition einzureihen, die in beiden zeitlichen Richtungen fortgeführt werden kann, ohne dass wir jetzt direkte Vergleichsstücke hätten. Ich will an der Stelle noch erwähnen, dass das Stück natürlich im Anschluss in einer Sonderausstellung in Brandenburg an der Havel und anschließend in Berlin zu sehen sein wird und wir im Februar dazu auch eine kleine Sonderführung im Museum haben werden. Also wer sich das Stück nochmal aus der Nähe angucken möchte, der ist herzlich eingeladen.
Herzlichen Dank, Herr Goldmann, für die spannenden Einblicke. Und ich würde jetzt Herrn Wemhoff bitten, vorzuführen.
Ja, für mich als Landesarchäologen von Berlin ist das natürlich ein absolut spektakulärer Fund, der jetzt hier in Brandenburg gelungen ist. Diese Gussform ist tatsächlich eine der bekanntesten Objekte vom Burgwall Spandau, obwohl da noch viele andere spektakuläre Sachen gefunden worden sind, die tatsächlich auch darauf hinweisen, welche enorme Bedeutung dieser Burgwall hatte, auch als einen gewissen Zentralort. Also heute ist man auf die Innenstadt von Berlin fokussiert, aber natürlich ist Spandau viel, viel älter und gerade dieser Burgwall hat eine enorme Bedeutung. Wir haben da zum Beispiel vergoldete Sporen gefunden, etwa aus der gleichen Zeit. Auch das ist etwas, was man ausgesprochen selten überhaupt findet und auf die Hochrangigkeit dieses Platzes verweist. Das ist also etwas, was tatsächlich auch ausstrahlen kann. Und nun auf einmal einen Fund zu haben, der genau das belegt, nämlich eine Produktion, die am Burgwall in Spandau stattgefunden hat und deren Produkte in die Landschaft hinaus gehandelt, bewegt, wie auch immer werden, das zeigt eine ganz besondere Verbindung und zeigt vielleicht auch ein bisschen dieses Zentralörtliche. Adrian von Müller ging ja wirklich davon aus, dass Spandau, der Burgwall, und da gibt es ja viele, viele Hinweise, auch direkt an der Havel gelegen, tatsächlich der Ort ist, der auch einen gewissen Umschlagplatz hat, der auf dieser Verbindung von West nach Ost ganz zentral gewesen ist. Dass dabei auch Religion eine Rolle spielte, dass man dort auch einen Ort hatte, wo die sicherlich auch christlichen Händler, die aus dem Westen gekommen sind, auch anknüpfen konnten, das liegt nahe bis zu diesem Lutizenaufstand. Also dann hat man wirklich so eine Verhärtung und vieles, was wir im Kopf haben, auch von der Auseinandersetzung slawischer Religion, Christentum, das ist eigentlich was aus dieser Phase der Zuspitzung. Das ist vieles auch 11. Jahrhundert, 1100, auch ziemlich spät, wo sich auch slawische Symbole in Abgrenzung zu christlichen entwickeln und man so eine eigene Identität versucht zu schaffen. Ich stelle mir das eigentlich für die Zeit des 10., da ist es ein Herrschaftskonflikt, aber in vielem eigentlich noch auch noch offener in gewisser Weise vor. Und natürlich ist es ein Part dann, der unter der Herrschaft des Deutschen Reiches steht. Also dass um diese Zeit so eine Produktion möglich ist, davon ist tatsächlich auch auszugehen. Spannend ist natürlich die Frage, wie bleiben wir bei der Datierung? Sind wir vor diesem Aufstand oder danach? Für Adrian von Müller, der sich ja am intensivsten bisher damit beschäftigt hat, ist es ganz deutlich, dass das Gebäude neben dem oder in dessen Gründungsbereich dieser Fund gemacht worden ist, also die Gussform, dass das tatsächlich dann auch eine Kirche gewesen ist. Da beschreibt er auch das Gebäude, was da steht, was sich absolut unterscheidet von sonstiger slawischer Bebauung. Da sieht ja auch so eine Art Apsis, so eine Rundung im Osten. Und vom Bautyp geht er auch in andere Bezüge hinein, schaut weit nach Westen, schaut nach Norden, zu wikingerzeitlichen Bauten. Also das ist schon was Besonderes, der Kontext, in dem diese Gussform gefunden worden ist und die Möglichkeit, dass das bereits eine Kirche war, hat Adrian von Müller damals so in den Raum gestellt. Und ich glaube, da spricht auch vieles für, dass man so einen Wechsel auch von Heiligtümern da hat. Erst etwas, was auch mit slawischer Religion zu tun hat. Da vermutet er einen Tempel als Vorgängerbau und dann ein erstes Kirchengebäude darüber. Ist natürlich alles immer, kann man mal schauen, in welche Richtung das geht, aber das ist erstmal so der Stand, von dem wir heute ausgehen. Und damit spielt natürlich diese Gussform tatsächlich eine ganz besondere Rolle. Und man muss sich das mal vorstellen, man findet tatsächlich das Objekt, das in einer Gussform gegossen worden ist. Trotz so wunderbarer ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, trotz der Fülle von Archäologie, die wir ja jetzt schon über Jahrhunderte eigentlich haben, haben wir nur ganz, ich weiß gar nicht, Franz, wie viel, aber 1-2% vielleicht oder weniger, nicht mal des Materials, was überhaupt in der Epoche im Umlauf ist. Also man muss sich ja alle Altepochen als wunderbare Recycling-Epochen vorstellen. Also alles, was man irgendwie an Metall hat, wird wieder eingeschmolzen und weiter benutzt. Da bleibt eigentlich ganz wenig übrig. Das muss schon in den Boden gelangen. Und dann gelingt einem noch man findet sowohl das Model als auch die Form. Also das ist wirklich total singulär, total spannend. Die Forschung wird sicherlich jetzt nochmal angestoßen durch diesen tollen Fund.
Herzlichen Dank, Herr Wehmhoff. Das klingt so und es hört sich auch spannend zu sein. Herr Schopper, Sie können nahtlos übernehmen. Danke.
Ja, ich kann heute hier Danke sagen in vielfältiger Weise. Zum Ersten geht ein großer Dank an Frau Rangno für diesen Fund und an viele andere ehrenamtliche Akteure im Land, die uns immer wieder spannende Dinge zutage bringen und unsere Arbeit bereichern und ergänzen, die ja sonst in den geregelten Bahnen einer behördlichen Abfolge und in den Forschungsgrabungen und Rettungsgrabungen erfolgt. Als Zweites möchte ich auch Herrn Goldmann danken. Er ist bei uns ja nicht nur der Zuständige für die slawische Archäologie im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum, sondern insbesondere ist er der Motor in der Ausbildung und Betreuung der Ehrenamtlichen. Das ist nicht nur zu den üblichen Dienstzeiten zu erledigen. Sie können sich vorstellen, Frau Rangno und die KollegInnen, die unterwegs sind, haben begeisternde Funde, melden sich auch am Abend bis in die Nacht hinein, am Wochenende sowieso. Dann sind auch verschiedene Aktionen an den Wochenenden, Ausbildungen und Treffen zu machen. Da bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Engagement. Als nächstes geht mein Dank an unsere Ministerin, denn erst durch ihr persönliches Einsatz ist es überhaupt gelungen, eine Stelle zur Betreuung des Ehrenamtes bei uns einzurichten. Damit konnten wir die Arbeit mit unseren Ehrenamtlichen auf ein noch höheres Niveau heben und den Erfolg sehen wir unter anderem heute. Nicht vergessen möchte ich bei meinem Dank auch die engagierte Kollegenschaft im Haus, bei den Unterdenkmalschutzbehörden, in den Grabungsfirmen. Denn durch die kontinuierliche Arbeit in der archäologischen Denkmalpflege und in der Museumsarbeit legen sie Grundsteine für das inhaltliche Verständnis unserer älteren Kulturgeschichte. Wir profitieren jetzt hier auch von den Berliner Ergebnissen. Denn der Grabungsbefund, der Zusammenhang ist wichtig und eigentlich sozusagen der Haupttätigkeitsfeld der Archäologie. Dennoch können Einzelfunde das wunderbar ergänzen und der Einzelfund, so wie wir das archäologisch nennen würden, der Zufallsfund, Zufall nicht ganz, weil er bewusst gesucht wurde, der Kreuzamulettanhänger selbst ist einfach ein ganz, ganz spannendes Zeugnis, gemeinsam mit der Gussform aus Spandau, sowohl ein Zeugnis für die religiöse Praxis des 10. und vielleicht auch 11. Jahrhunderts, als auch ein Beispiel für die stets weiträumige Einbindung unseres Landes in europäische Kulturkontakte. Die Praxis östlicher Ringamulette, wir haben ein paar Beispiele gesehen, es gibt auch vorher noch welche, es gibt ossetische Ringamulette im nördlichen Kaukasus und. Diese Praxis dieser östlichen Ringamulette wird mit dem christlichen Symbol verbunden, das leicht verändert wird, angepasst wird. Und im Ergebnis entsteht was ganz brandenburgisch, nämlich eine regionale Formsprache, die den Raum der Hevella, so wird der slawische Stamm hier von den Franken, Anführungszeichen Deutschen genannt, oder Stodoran, wie sie sich selber nennen. Also die Hevella liebten dieses Stück. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend. Weitere archäologische Untersuchungen und auch Neuinterpretationen älterer Grabungen und neuerer Grabungen werden hier sicher noch weitere spannende Ergebnisse zutage fördern. Gerade mit unseren Berliner KollegInnen sind wir hier in engem Austausch. Auch Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank für das Mitbringen der Gussform heute und den RestauratorInnen bei mir im Hause, der Leitung von Herrn Prater, auch vielen Dank für die konservatorische Betreuung. Zusammengefasst möchte ich sagen, die Entdeckung des Anhängers sowie seine wissenschaftliche Einordnung sind ein herausragendes Beispiel für kontinuierliche archäologische Denkmalpflege und Museumsarbeit in Zusammenarbeit mit dem bürgerschaftlichen Engagement gut betreuter ehrenamtlicher Akteure. Auch dank der Unterstützung unserer Ministerin konnten wir hierfür ein tragfähiges Netzwerk aufbauen. Das dauert so seine Zeit. Das Objekt selbst verdeutlicht die für unser Land so typischen, stets weiträumigen Kulturkontakte, die in brandenburgischer Manier regional umgesetzt werden. Natürlich möchte auch ich nicht vergessen, Sie alle und alle anderen Interessierten einzuladen, sich das neue Fundstück und die zugehörige Gussform im Museum anzusehen. Das ist schon ab morgen im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg, in Brandenburg an der Havel, bis zum 11. März möglich. Dann wandern beide Objekte für einige Wochen auf die Museumsinsel nach Berlin, in das Haus von Professor Wemhoff, und werden dort auch auf die brandenburgische Archäologie hinweisen. Nach weiteren wissenschaftlichen Analysen ist das Stück auch für unsere angedachte Sonderausstellung zum 75. Geburtstag des Archäologischen Landesmuseums im Jahr 2028 vorgesehen. Spätestens dann, hoffe ich, sehen wir uns alle wieder. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Professor Schopper. Ein weiter Ausblick und natürlich noch weiterer Rückblick. Ich würde, bevor wir zu den Fragen kommen, die ich schon gesammelt habe, vielleicht bitten, dass alle Akteure, insbesondere auch mit der Finderin, den Fund einmal enthüllen. Wahrscheinlich für die Fotografen jetzt relevant und die Kameraleute, damit wir einmal die Stücke quasi live sehen können.
Es gibt verschiedene Wünsche. Ich wollte es jetzt der Finderin nochmal in die Hand geben. Aber der anwesende Restaurator hat mir die Genehmigung gegeben.
Ja. Berlin und Brandenburg in einem Bild. Ich werde verrückt.
Genau. Und das ist ja wirklich irre gewesen, dass das wirklich so exakt da reinpasst, dass es wirklich was geklappt hat.
Herzlichen Dank. Dann würde ich Herrn Lassive als erstes bitten, seine Fragen zu stellen.
Genau, also zum ersten Teil der Frage, also wie bin ich auf den Ort gekommen? Es war tatsächlich so, an dem Fundort befindet sich heute eigentlich nur eine ganz unscheinbare Wiese und ich bin viel draußen unterwegs, ich gucke mir Landschaften an, gucke dann auf Karten und überlege, wo sind früher vielleicht mal Gewässer gewesen, wo sind früher vielleicht mal Flussläufe gewesen, die man heute gar nicht mehr so sieht, und hatte diesen Fleck Erde sozusagen immer schon ein bisschen im Blick und dachte, das sieht da total interessant aus, da muss es mal eine Wasseranbindung gegeben haben, einen Wasserweg vielleicht bis hin zur Havel oder, ja, wirkte sehr interessant. Und ich bin dann Ostern das erste Mal da gewesen mit meinen Töchtern, habe ich da einen Osterausflug hingemacht, um dann mal so ein bisschen da die Sache mir anzuschauen, den Platz zu untersuchen. Und nachdem ich so in Wildschweinaufwühlung dann die ersten Scherben und Knochen gefunden habe, war ich dann doch ganz guter Dinge, habe mich sehr gefreut, dass ich da offenbar so den richtigen Riecher hatte, dass an der Stelle mal was gewesen sein könnte, und bin dann erst später nochmal mit dem Metalldetektor hin und habe dann da angefangen zu suchen, und dann kamen die ersten und zweiten und dritten Funde, und die Tragweite dieses Fundplatzes ist mir erst später dann bewusst geworden, anhand der wirklich zahlreichen Funde. Also wir sehen ja jetzt hier nur einen von sehr, sehr vielen Funden, die von dieser Fläche stammen. Da bin ich mir erst darüber bewusst geworden, wie groß diese Siedlung mal gewesen sein muss und welche Bedeutung die gehabt haben muss. Ja, das vielleicht so zu dem Fundplatz und dem Auffinden dieses Fundplatzes. Also auf jeden Fall große Freude, dass mich da das Lesen von Karten und Betrachten der Landschaft auf die richtige Fährte gebracht hat. Und zur Einordnung 40 Jahre später kann vielleicht Herr Goldmann noch mal mehr sagen. Also es ist ja bekannt, wann die Gussform gefunden wurde. Und vielleicht kann Herr Goldmann noch mal sagen, aus welchen Gründen der Fundplatz in die Zeit eingeordnet wurde, die eben dann die Differenz von 40 Jahre später. Ach nee, das ist ja eigentlich... Jetzt hatte ich einen Gedankenfehler. Ja, ist nur das Auffindungsdatum, genau. Also 83 wurde die Gussform gefunden und 25 circa der Anhänger. Also es ist jetzt mathematisch rund.
Rund
14. Rund, ja. Wir arbeiten hier mit Rundung.
Ja, ich kann nur grob vielleicht noch zur Datierung des Fundplatzes was sagen. Also das Kreuz können wir natürlich über die Gussform datieren, die ja wie gesagt in einer datierten Schicht bei einer archäologischen Ausgrabung geborgen wurde. Sonst ist es mit Oberflächenfunden immer sehr schwierig, sie zu datieren. Auf dem Fundplatz, den Frau Rangnow eben sehr, sehr sorgfältig, auch über nicht nur ein, zwei Tage, sondern Wochen, wenn nicht Monate hinweg abgesucht hat, sind halt viele Funde aus eben dem 10., aber auch bis ins 13. Jahrhundert aufgetreten. Also wir haben da eben das ganz klassische Inventar von einem längere Zeit besiedelten Platz, wo wir dann eben aus all diesen Siedlungsphasen dann auch Funde nach oben gewühlt finden. Und das sind eben unter anderem Münzen, die wir natürlich sehr gut datieren können. Deswegen ist der Platz eigentlich gut datierbar für einen bis jetzt nur durch Oberflächenfunde untersuchten Fundplatz.
Also Bronze lässt sich nicht in dem Sinn chemisch datieren. Es ginge dann gegebenenfalls höchstens noch, man hätte Bronzen aus einer bestimmten Legierung oder mit einem bestimmten Bleianteil und die tauchen nur in einer bestimmten Zeit auf, dann könnte man auch wieder den Zusammenhang. Aber es ist nicht so, dass die Legierung an sich einen Zeiger angibt, also wie die Radiokarbondatierung, wie alt das Stück ist, aber über diesen kunstgeschichtlichen oder typologischen Vergleich natürlich in dem Stück mit der eindeutig datierten Schicht in Spandau ist das sehr, sehr gut möglich. Sonst gehen wir über die Einzelfunde vor. Es ist ein gutes Stück weg von Spandau im westlichen Havelland. Also so viel können wir sagen.
Okay. Ja, also ich muss ganz offen gestehen, dass ich mich gar nicht mehr so an den spezifischen Tag erinnere, weil es wurde schon erwähnt, ich war dort nicht nur an einem Tag, sondern das waren sehr, sehr viele Tage und sehr, sehr viele Stunden, die ich dort verbracht habe, nachdem ich erst mal gemerkt habe, da ist wirklich ein Fundplatz. Und ja, also man kann sich das dann so vorstellen, man ist wirklich dann, dass sich das lohnt, über viele Stunden meistens draußen unterwegs. Es ist ein wunderschöner Ort auch, also ich darf ja nicht zu viel verraten, aber es ist wirklich idyllisch, sehr schön. Die Kraniche ziehen dann über einen weg und ja, von denen hört man nicht so viel, wenn man ja mal die Kopfhörer auf den Ohren hat, und dann buddelt man eben auch jedes Signal aus. Also es piept dann immer und dann liegt das Fundstück ja immer im Boden, unterschiedlich tief, also manchmal nur direkt unter der Oberfläche, manchmal auch ja, schon irgendwie mal 50 Zentimeter oder so, dann muss man schon ein bisschen tiefer graben. Zu tief dürfen wir auch nicht, damit wir die Befunde nicht kaputt machen. Ja, ich habe schon. Genau, also wir dürfen ja nur in der Oberflächenschicht dann bleiben. Mache ich immer, also wirklich. Und ja, also es ist dann schon so, Ich meine, es ist ja immer dann die Aufregung, was kann es sein? Und gerade bei dem Fundplatz liegt relativ wenig Müll. Also da ist über Jahrhunderte offenbar nicht mehr viel passiert, was ich auch so spannend finde und mich frage, warum ist dieser Ort irgendwann ja mal untergegangen sozusagen und offenbar auch nie wieder also so in Vergessenheit geraten. Also Sie haben schon recht, es sind nicht immer archäologische Funde, die man da macht, also auf die man hofft. Und um so einen neuen Fundplatz zu finden, rennt man eigentlich 100 Mal umsonst irgendwo hin und buddelt eigentlich nur Müll aus. Also es ist schon ganz richtig, also ich sag mal 90% der Funde sind oft, ja, also wenn man jetzt nicht unbedingt eine Leidenschaft hegt für Kronkorken und Aluabfälle, dann ist das schon auch manchmal sehr bitter und braucht viel Geduld und Ausdauer. Aber umso mehr freut man sich, wenn dann eben auch schöne Funde dabei sind. Mit Munition, toi, 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 hatte ich bis jetzt Glück. Also es war immer eher in der ganz kleinen Größenordnung. Ich habe da zum Glück noch nicht das Pech gehabt, da irgendwie auf größere Rückstände und Munition zu treffen und da noch den Räumungsdienst irgendwie kontaktieren zu müssen. Also, aber auch das gibt's. Also.
Kurze Ergänzung, das ist natürlich auch Teil der Ausbildung, da zu warnen und dass bestimmte Dinge erkannt werden können und man lieber vorsichtig sein soll, weil Sie haben völlig recht, ganz Brandenburg, in Berlin rum oder bis zur Oder ist einfach voll. Da gibt es gewisse grundlegende, im Gesetz steht ja, dass wer gezielt mit technischen Hilfsmitteln nach Denkmalen, Denkmalstrukturen sucht, eine Genehmigung braucht und die Genehmigung erhält er von uns, wenn er vorher eine Ausbildung hat, die wir in Zusammenarbeit mit der Archäologischen Gesellschaft auch durchführen. Es gibt da ein Wochenendmodell und es gibt auch ein Modell im Block mit einer Woche oder zwei Wochen, ja, also zwei Wochen. Wer da Interesse hat, kann sich natürlich an Herrn Goldmann wenden. Die Kurse sind immer sehr schnell voll, also wir können nicht 100 Leute gleichzeitig ausbilden. Wie gesagt, wir haben etwa 350 aktive ehrenamtliche BodendenkmalpflegerInnen derzeit und noch 40, 50, die lang gedient sind, aber momentan nicht mehr so aktiv sind. Und das alles betreut Herr Goldmann mit Hilfe der Kolleginnen, aber es läuft schon alles wirklich bei ihm erstmal auf. Aber wir freuen uns natürlich, wenn hier Interessierte dabei sind. Sie werden in dem Kurs dann auch lernen, dass es die Geduld braucht, dass es auch ein gewisses Sachverständnis gibt. Der Kurs umfasst ja auch Einführungen in die unterschiedlichen Kulturepochen, welche Materialien können da auftauchen, nicht nur aus Metall, sondern auch aus Stein. Ein schönes Steinbeil würde Frau Rangnow ja gerne noch finden, wie sie uns vorher gesagt hat. Aber auch Keramiken, auch das wird natürlich mitgenommen. Wie erstelle ich einen Fundbericht? Also das wird ja nicht einfach nur bei Herrn Goldmann dann auf den Tisch geknallt, sondern wie Frau Rangnow das auch wunderbar gemacht hat, man tauscht sich aus, wenn man was nicht kennt und macht dann in der Fundmeldung mal so, ich denke, das ist das und das. Dann können unsere Kollegen weitermachen. Also es ist geregelt, es gibt die Möglichkeit und man kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, auch zur Kenntnis der Kulturgeschichte unseres Landes, wenn man weiß, wie es geht, nicht tief buddelt, keine Sachen durcheinander bringt und natürlich auch der Meldepflicht nachkommt, die es ohnehin auch gibt.
Ich danke allen sehr herzlich auf dem Podium, die da waren, Ihnen sehr herzlich, dass Sie gekommen sind und wünsche allen noch einen wunderbaren Tag.
Ich spreche jetzt mit der Kulturministerin des Landes Brandenburg, Frau Dr. Manja Schüle.
Frau Ministerin, welche Bedeutung hat die ehrenamtliche Bodendenkmalpflege für Sie?
Diese 350 ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger sind Menschen unterschiedlichen Alters, Menschen unterschiedlicher Herkunft, aber alle geeint in dem Willen, etwas über unsere Vergangenheit herauszufinden. Und zwar in ihrer Freizeit, und zwar mit Expertise. Nicht losgehen und einfach nur einen Metalldetektor an der Hand haben, sondern Karten lesen können, Quellen recherchieren können, es einordnen zu können, es kontextualisieren zu können, sich in einem Netzwerk wiederfinden zu können. Das sind 350 ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger mit einer großen Leidenschaft, mit einem großen Interesse und mit vor allen Dingen einem großen Interesse über unsere eigene Herkunft in unserem Bundesland. Toll. Und ich durfte heute das zweite Mal dabei sein, wo ein sensationeller Fund durch einen ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger gefunden und vorgestellt und präsentiert wurde. Und das war vor 4 Jahren Gang Hergt und das war heute Frau Rangnow. Toll.
Was fällt Ihnen ein beim Thema Bodendenkmal?
Viel.
Was heißt viel?
Na, erstmal quantitativ viel. Okay. Also ich meine, wir haben über 40.000 archäologische Fundstellen gerade. Wir haben 11.000 eingetragene Bodendenkmäler. Man geht davon aus, dass man noch weitere 10.000 hat, die gegebenenfalls zur Eintragung anstehen, beziehungsweise das Potenzial, die Qualität haben, eingetragen zu werden. Und das sind alles Zeugnisse sozusagen unserer Vergangenheit mit einem Hinblick auf unsere Gegenwart und gegebenenfalls auch unsere Zukunft.
Vielen Dank.
Gerne.
Ich stehe jetzt hier mit Herrn Professor Dr. Matthias Wemhoff, Berliner Landesarchäologe und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Herr Professor Wemhoff, wie besonders ist denn dieser Fund, vor allem im Vergleich zu anderen Funden aus der frühen Christianisierung?
Ja, es ist ein völlig sensationeller, wirklich auch spektakulärer Fund, dass wir tatsächlich zwei Objekte haben, die jetzt zusammenpassen. Also wir haben eine Gussform, wir wissen, wo etwas hergestellt worden ist und wir wissen, wo es gefunden ist. Und das ist natürlich eine Aussagemöglichkeit, die toll ist. Also wir wissen, dass jemand ein Objekt in Spandau irgendwie erworben hat und damit dann an diesem neuen Fundplatz im westlichen Havelland gewesen ist. Das zeigt einmal, welche überregionale Bedeutung der Burgwall in Spandau damals hatte, zeigt aber auch, wie verbreitet die Objekte gewesen sind. Und das ist natürlich bei einem christlichen Zeichen, einem christlichen Symbol in dieser Zeit schon etwas ganz Besonderes.
Apropos christliches Symbol, woher weiß man das ganz genau? Ich habe gelesen, dass es ja auch ein Radkreuz zum Beispiel in der Bronzezeit gab.
Genau. Also das Interessante ist, dass hier zwei Sachen kombiniert werden. Also das Rund ist natürlich auch ein Symbol für die Sonne, ist ein Symbol für den Weltkreis, für den Erdkreis, wie auch immer. Das spielt sicherlich auch in vorgeschichtlichen Epochen schon eine große Rolle. Und nun ist das kombiniert mit einem Menschen, der da drin steht, der das quasi umklammert, der es geradezu regelrecht hält. Und das ist natürlich etwas, was Christus auch zeigt als Weltenherrscher, als denjenigen, der den Lauf der Welt praktisch verändert oder prägt. Und das ist interessant, denn es ist jetzt nicht das Kreuz dargestellt. Also sonst habe ich eine Kreuzfibelnrunde, gibt es auch oft, wo ich dann die Kreuzbalken habe in der Mitte. Mhm. Aber jetzt habe ich den Menschen, der da steht, ohne Kreuz. Und das ist nochmal so eine Uminterpretation. Also man zeigt nicht auf den leidenden Christus, sondern man zeigt auf den Christus, der herrscht und der prägend ist für das Geschick der Welt. Und das ist nochmal eine Veränderung, die wir aber durchaus kennen, auch etwa in wikingerzeitlichen Zusammenhängen. Harald Blauzahn hat auf dem großen Stein, den er in Jelling setzen ließ, Christus auch gezeigt ohne Kreuz und auch in einem Kreis umgeben. Also das ist eine andere Weltsicht, die dahinter steckt.
Ist das so eine Leitvariante des Christentums sozusagen? Oder des Kreuzes?
Es ist vielleicht eher etwas, was wir auch zum Beispiel in der Karolingerzeit haben. Christus wird als der Sieger, als der Mächtige, als der König gezeigt. Nicht als der Leidende. Das ist eine andere Wahrnehmung in dem Moment. Das ist auch etwas, was sich immer wieder in der Glaubensgeschichte verändert hat.
Das heißt eigentlich, also es ist ja einzigartig, es ist noch nie vorgekommen, dass es irgendwie einen Fund in Brandenburg gab und Berlin, die irgendwie zusammenhängen?
Also es gibt viele Funde, wo man weiß, die sind ähnlich. Es gibt auch Keramiken, wo man sagt, okay, das könnte hier hergestellt sein oder ist nach Berlin gekommen oder umgekehrt. Aber dass man wirklich eine Form hat, in die das hineinpasst und ein so singuläres Stück, das ist das erste Mal.
Was kann man denn über die Person sagen, die die Form hergestellt hat und die dieses Radkreuz genutzt hat? Kann man da irgendwas herausfinden? Ist das noch möglich jetzt?
Nee, also personalisieren können wir es nicht. Einmal, weil der Fund in Brandenburg ja ein Fund ohne größeren Fundzusammenhang ist. Wir wissen den Ort, aber wir wissen jetzt kein Gebäude. Wir wissen natürlich auch nicht, wer in dem Gebäude gelebt hat. Aber es sind ja schon eine ganze Reihe von interessanten Objekten auch aus dem Fundplatz gefunden worden, die deutlich machen, der hat durchaus eine etwas überregionalere Bedeutung auch. Also das ist nicht nur ein armer kleiner Wohnbereich, sondern es sind Personen, die dort auch in größere Handelsnetzwerke und so eingebunden sind. Also deswegen ein wichtiger Platz, der mit Spandau dann verbunden ist. Und in Spandau selber, das ist ja sehr gedrängt auf diesem Burgwall, also das ist ja wirklich ein enger Bereich und da sind sehr viele Händler, da sind auch sehr viele andere Handwerker und wir können nur sagen, da war ein erfahrener Gusshandwerker, der dieses Model hatte, der offensichtlich die Gusstechnik auch perfekt beherrschte und der dieses Objekt dann dort gegossen hat und der wird seine Model nicht nur einmal benutzt haben.
Wozu hat man dann früher dieses Radkreuz genutzt? Also war das wie so eine Art Kette, Amulett? Herr Schopper hatte, glaube ich, das Wort Amulett
genutzt. Ja, also wir stellen uns das vor, dass das im Prinzip um den Hals getragen wird, wie ein Amulett, ja.
Okay, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
So, Herr Professor Dr. Schopper ist praktisch schon auf dem Weg raus aus der Staatskanzlei. Jetzt habe ich aber noch eine kleine Frage.
Wie geht es denn eigentlich weiter mit den Ehrenamtlichen? Gibt es irgendwann so eine Art Stopp oder kommen immer wieder neue hinzu?
Ich denke, es werden sicher noch einige hinzukommen. Die Betreuungsmöglichkeit ist natürlich irgendwann in dieser Intensität erschöpft. Wir haben auch immer mal wieder Ehrenamtliche, die dann pausieren oder die aus Altersgründen ausscheiden. Aber momentan ist der Zufluss noch deutlich größer, als dass wir versuchen, weiterhin sozusagen auch technische, digitale Hilfsmittel zu nutzen. Gemeinsam mit anderen Bundesländern sind wir dabei, in einem Konsortium ein digitales Fundlogbuch zu erarbeiten. Das heißt, die Fundmeldungen könnten von den Ehrenamtlichen dann noch schneller, noch besser, inklusive Fotos, erstellt werden und mehr oder weniger automatisiert dann an uns übermittelt und eingearbeitet werden. Das würde bei uns auch Energien freisetzen, um diese ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, wie ich sie jetzt nennen möchte, auch betreuen zu können.
Was passiert denn mit dem Radkreuz, nachdem es dann jetzt in Brandenburg an der Havel ausgestellt wird und in Berlin?
Es wird dann erstmal wieder natürlich zu uns ins Haus kommen. Es werden weitere Forschungen sicher auch zum Thema Radkreuz dann kommen. Ich gehe fest davon aus, dass wir, wenn wir 75 Jahre alt werden, im Jahr 2028 eine Sonderausstellung haben werden. Da wird man das auch präsentieren können. Und dann wird es in der Folge, das wird aber dann sicher noch ein paar Jahre dauern, auch in unsere Neukonzeption der Dauerausstellung des Raums Laven einfließen. Und ich hatte es der Ministerin auch schon gesagt, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so lange dauern wird, bis unsere polnischen und tschechischen Kollegen Leihanfragen an Herrn Wemhoff und mich schicken, dass sie die beiden Sachen doch auch ganz gerne mal in so einer Ausstellung hätten. Und ich denke, da wären wir auch offen in der internationalen Zusammenarbeit.
Klingt toll. Und jetzt doch noch eine Frage. Das wäre doch jetzt eigentlich ein guter Anlass, um da auszugraben, um da eine Forschungsgrabung zu machen. Ist das angedacht oder passt nicht?
Wir werden den Fundplatz sicher im Blick haben, nochmal überlegen, was kann man machen. Da der Fundniederschlag vom 10. bis zum 12. Jahrhundert geht, scheint es eine sehr dichte Belegung zu sein, die dann auch eine komplizierte Ausgrabung erfordert, die große Geldmittel fordern würde. Aber einfach mal zu abzuklären, wie ist die Denkmalerhaltung? Wir sind ja ein Amt, das dem Denkmalschutz, der Denkmalpflege verpflichtet ist, erstmal zu gucken, wie ist denn da die Befundlage tatsächlich vor Ort? Habe ich da noch intakte Fundschichten? Müssen wir da mit anderen Rettungskonzepten rangehen? Aber eine große Forschungsgrabung, die werden wir jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln können.
Frau Rangnow, wir sind jetzt praktisch die Letzte in der Staatskanzlei. Alles ist vorbei. Sie sind ja die Finderin und ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin. Wie fühlen Sie sich jetzt?
Also jetzt erleichtert. Ich war doch sehr überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das hier so viel Interesse und Aufmerksamkeit erfährt. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich doch sehr aufgeregt gewesen, auch schon gestern und so. Ja, also jetzt erleichtert. Freue mich, dass dieser ganze Fundplatz so viele schöne Funde gebracht hat und dieses Radkreuz, was ja dabei war, ja, für so viel Freude auch in Archäologiekreisen gesorgt hat und ja, und auch irgendwie so ein bisschen Berlin-Brandenburg, so eine kleine Brücke da jetzt scheinbar baut.
Also Sie haben die Länder zusammengebracht.
Nein. Wir wollen den Ball am Boden halten oder den Ball mal flach halten, aber wer weiß.
Nee, ja. Wie sind Sie denn zur ehrenamtlichen Archäologie oder Bodendenkmalpflege gekommen? Was hat Sie motiviert?
Ich hatte eigentlich immer schon den Wunsch, Archäologin zu werden, schon als Kind. Vater, der, ja, damals hieß es noch nicht ehrenamtlich Bodendenkmalpflege, aber der war auch sehr interessiert an Archäologie und hatte auch hobbymäßig ein bisschen mitgemacht. Das ist auch ganz witzig, weil der im Ortsaktenarchiv hier und da auch schon in alten Fundmeldungen aus den 70ern oder so mal auftaucht und genannt wird. Und da gab es zum Beispiel auch mal eine kleine Ausgrabung in Nennhausen, meinem Heimatort, wo ich dann schon als Kind am Rand gesessen habe und gespannt zugeguckt habe. Und mein Berufswunsch war eigentlich Archäologe und habe dann beruflich was ganz anderes gemacht. Ja, sozusagen. Nee, ich bin von Hause aus haben in meiner Familie ganz viele grüne Berufe, also Förster, Gärtner, Gartenlandschaftsbau und so weiter. Und weil ich halt immer wusste, was das für ein hartes Pflaster das auch ist, da eben draußen unterwegs zu sein bei Wind und Wetter und eben immer aufs Wetter auch angewiesen zu sein, habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich wollte halt dann doch irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen können und was Sichereres haben, in Anführungsstrichen, und habe mich dann für Wirtschaftswissenschaften entschieden.
Ja, das ist das Gegenteil.
Gegenteil, genau. Ich habe es auch hier und da mal bereut, aber deswegen ist es umso schöner, wenn man dann irgendwie irgendwie die Freiräume hat, sich das wenigstens so im privaten Bereich, im Hobbybereich dann nochmal den Wunsch erfüllen zu können. Und als meine Kinder dann so ein bisschen aus dem Gröbsten raus waren, dann habe ich das nochmal in Angriff genommen und bin seit 2019 ungefähr, bin ich jetzt dabei als ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also wir haben vorhin schon gehört, die Kraniche sind geflogen, es war alles ja romantisch. Aber wie ist denn die Realität, wenn Sie da unterwegs sind?
Also ich habe wirklich eine Leidenschaft für draußen sein. Also ich bin total gerne draußen unterwegs. Also jetzt nicht nur mit dem Metalldetektor, sondern eben auch mal wandern, spazieren und so weiter. Insofern, also es ist schon also für mich auch so eine Runde, wo ich nichts finde und nur suchen bin, ist für mich trotzdem schön, weil dieses Draußensein schön ist. Also wie ich vorhin auch dieses Bild, was ich gezeichnet habe, also mit den Kranichen. Ja, dann, also das, da geht mir das Herz auf, da freue ich mich dann. Und wenn ich dann halt nur Müll finde oder gar nichts finde, dann war ich wenigstens draußen an irgendwelchen schönen Fleckchen Erde und Orten. Und das entlohnt dann auch für ja, Fundarmut sozusagen.
Haben Sie denn eine Lieblingszeitepoche und auch eine Kategorie oder Lieblingskategorie von Funden?
Ganz schwierig. Ach, eigentlich, also prinzipiell freue ich mich eigentlich über alles. Ja, ist natürlich immer sehr spannend, wenn man wirklich besonders alte Sachen auch findet. Also so Bronzezeit, das sind ja einfach nochmal so Dimensionen zeitlich, die sind so weit weg, das ist schon faszinierend. Für Slawen kann ich mich auch sehr begeistern.
Das müssen Sie jetzt sagen, oder?
Herr Goldmann ist gerade dran. Das hat aber einfach den Hintergrund, weil ich ja hier im Havelland hauptsächlich groß geworden bin und ja, da eben auch den örtlichen Bezug dazu habe und man ja doch hier oft über die Spuren der Slawen auch stolpert.
Also haben Sie jetzt nicht irgendwie so ein Vorbildfund sozusagen oder denken, das will ich unbedingt finden und Sie sind nur auf der Suche nach diesem Objekt?
Nee, das gar nicht. Okay. Also es gibt ja noch so ein paar Sachen immer, die sind dann mal Highlights oder wo man denkt, ach, das würde ich auch gerne mal noch finden. Ich freue mich eigentlich auch mal sehr über Steinzeitfunde, weil man die eben nicht mit dem Metalldetektor gezielt suchen kann, weil es wirklich nur Glück ist und nur gucken, aufmerksam den Boden betrachten und ja, so eine richtig hübsch geschlagene Pfeilspitze, so eine Silex-Pfeilspitze, das ist schon toll. Und ja, ich hatte vorhin auch schon mal in einem anderen Gespräch gesagt, also so ein schönes Steinbeil oder sowas würde ich mal noch gerne finden, aber an sich, ich bin da genügsam und freue mich über alles, was irgendwie ja, spannend ist und ein bisschen älter.
Nochmal zurück zum Radkreuz. Ich fand ja sehr interessant, dass diese Erkenntnis praktisch oder diese wissenschaftliche Überlegung, dass es so ein Pendantstück gibt, diese Abgussform ja durch den ehrenamtlichen, auch Bodendenkmalpfleger Frank Georgi zustande kam. Ich dachte oder hatte vermutet, dass irgendwie die Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen draufgekommen sind. Können Sie da nochmal was zu sagen, wie die Zusammenarbeit war oder wie das dann diese Erkenntnis ja, zustande gekommen ist?
Ja, also der erste Schritt war schon, dass man erstmal, bevor Herr Goldmann hat ja auch einfach durch die Betreuung so vieler Ehrenamtlicher so viel zu tun, dass man dann vielleicht im ersten Schritt natürlich erstmal schon mal im Bekanntenkreis erstmal guckt und mit anderen ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern auf dem Pfundplatz mit war, zum Beispiel auch Karl Pupper, der war auch dabei und ja, dann schickt man halt mal Fotos an jemand anderen. Wir haben auch so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns auch mal austauschen, was könnte das sein, hat jemand eine Idee dazu? Und da war halt dann gleich Frank Georgi, der dann sofort bei dem es sofort klingelte sozusagen und der meinte, halt, hier gibt es doch diese Gussform. Ja, und dann, also das war der erste Weg und dann natürlich, also haben das dann auch die Wissenschaftler dann auch gesehen, aber ja, man nimmt erstmal die kleinere Hürde und dann wird das natürlich dokumentiert und geht dann darüber auch in Form von Fotos und Fundmeldungen ans Landesamt und da konnte das natürlich dann auch eingeordnet werden.
So, jetzt die wichtigste Frage. Mhm. Was machen Sie denn jetzt bei dem Wetter? Es ist kalt, gefroren, können Sie da rausgehen?
Bin sowieso immer draußen, jetzt aber momentan eher auf Schlittschuhen. Ich glaube, jetzt bräuchte man eher einen Presslufthammer, wenn man jetzt was suchen wollen würde. Aber im Moment ist Warten angesagt. Und ja, das wäre jetzt auch eine gute Zeit für Fundmeldungen, wenn man dann wieder Funde hätte. Da werde ich aber dann irgendwann mal wieder für Nachschub sorgen und ja, warten, dass man wieder buddeln kann.
Vielen Dank.
Gerne.
Thank you.